Guten Morgen, HDH. Guten Morgen, liebe Gäste. Neue Predigtreihe, Jesus-Begegnungen. Wir wollen als Gemeinde Jesus begegnen. Um Jesus dreht sich's bei uns und wir wollen ihm immer näher kommen. Wir starten heute mit einer neuen Predigtreihe und ich möchte euch zu Beginn, Achtung, nicht weglaufen, ich möchte euch zu Beginn ein Lied vorspielen, eines meiner absoluten Lieblingslieder. Von Chris Tomlin, We Fall Down. Möchte ich euch vorspielen? Ich mag das. Wer von euch mag das Lied auch? Okay, alles klar. Also ihr mögt das Lied. Die Gitarre ist ein bisschen hoch eingestellt, aber ich versuch's einfach mal. Da brauche ich jetzt aber. Ich brauche die Gitarre auf der. Okay.
Fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of his mercy and love at the feet of Jesus.
Okay, danke schön. Ihr seid eine sehr demütige Gemeinde. Versuchen wir es nochmal.
Fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of his mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. Cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb.
Okay. Ja, da hätte sie auch sparen können, den Applaus. Das war ja halbherzig. Wir machen eine Abstimmung. Wer fand die erste Version besser? Wer fand die zweite Version besser? Wer fand die erste Version war die bessere Version? Ja, das sind die Scherzkekse bei uns. Wer fand die zweite Version besser? Genau, ja. Ihr wisst genau, wo ihr eure Hände heben sollt. Wir sind eine charismatische Gemeinde. Mit Hände heben kennen wir uns aus. Das schönste Lied klingt verkorkst, wenn die Gitarre verstimmt ist. Es ist ein wunderschönes Lied, aber trotzdem klingt es total daneben, wenn das Instrument nicht gestimmt ist. Richtig? Und erst wenn alle Saiten aufeinander abgestimmt sind, kann das Lied erst richtig gut klingen, so wie derjenige, der das Lied geschrieben hat, sich das gedacht hat. Vielleicht kennst du das, wenn dein Leben sich so anfühlt, als wären ein paar Saiten nicht so richtig gestimmt. Klingt wie ein Lied, das nicht so richtig passt, manchmal unser Leben. Ein Lied, das gespielt wird auf einer verstimmten Gitarre. Man weiß nicht so genau, was es ist, aber irgendwie fühlt sich alles so bäh an einfach. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du morgens schon mit diesem komischen Gefühl im Bauch aufwachst und du weißt nicht genau, was es ist, aber es fühlt sich nicht gut an. Oder vielleicht gehst du abends ins Bett und du denkst nochmal über den Tag nach und du hast das Gefühl, irgendwie war das ein vergeudeter Tag, es war kein guter Tag, es ist wirklich irgendwie so, als wäre mein Leben verstimmt wie so eine verstimmte Gitarre. Oder du bist unzufrieden, vielleicht mit deinem Job oder deinem Studium oder mit deinem Ehepartner oder vielleicht auch einfach nur verstimmt oder unzufrieden mit dir selbst. Vielleicht fühlst du dich manchmal so, als würde dein Leben nicht vorankommen, als würdest du immer auf der Stelle treten. Und wenn du überlegst, wo stand ich vor 5 Jahren und vergleichst es mit heute, dann denkst du dir, hey, ich bin auch immer am selben Platz, vielleicht sogar ein paar Schritte zurückgegangen. Dein Leben fühlt sich verstimmt an. Und vielleicht hast du manchmal das Gefühl, dass Gott dich überhaupt nicht hört, dass Gott ganz weit weg ist und dass er überhaupt nicht interessiert ist an dir und du auf dich allein gestellt bist. Und dein Leben klingt so und fühlt sich so an wie eine verstimmte Gitarre. Wir befinden uns gerade in der Fastenzeit bis Ostern. Wir haben zwar behauptet, es sind 40 Tage, es sind aber 48. Wer von euch fastet gerade irgendwas? Also jetzt egal was, aber wer ist gerade eben in der Fastenzeit mit drin und hat sich was vorgenommen? Was habt ihr euch vorgenommen? Vielleicht ein paar Zwischenrufe. Was macht ihr gerade fastentechnisch? Du isst oder du fastest Essen? Okay, das heißt, du isst gar nichts momentan? Okay, krass. Was darfst du oder was hast du dir auferlegt, was du darfst? Okay, sehr cool. Was fasten andere von euch? Süßigkeiten, sehr sinnvoll. Ja. Alkohol, Filme und Serien. Ne? Fleisch, da freuen sich die Kühe. Noch irgendwelche Dinge, die ihr fastet? Okay. Eine zweite Frage, was erwartet ihr von dieser Zeit? Also viele von euch haben jetzt die Hand gehoben, dass sie in der Fastenzeit irgendwas fasten. Was erwartet ihr denn davon, von dieser Zeit? Gottesbegegnung, ja. Mehr Ausgeglichenheit. Zu fasten und sich zu erhoffen, ausgeglichener zu sein, ist eine abenteuerliche und steile These. Das hier. Zufriedenheit, die von Gott kommt und die neu zu entdecken, okay? Bitte? Gott besser kennenlernen? Fokus auf Gott? Okay. Also ein zentraler Grund, also all das, was ihr gesagt habt, ist macht Sinn und ist gut. Ein zentraler Grund, warum wir fasten als Christen, ist, dass wir uns neu einstimmen wollen auf Gott. Oder vielleicht anders ausgedrückt, dass wir uns neu stimmen lassen wollen von Gott. Und ich weiß nicht, wie es momentan bei dir aussieht, wie es in deinem Leben aussieht momentan. Vielleicht ist dein Leben gerade richtig verstimmt oder vielleicht hast du in deinem Alltag so den ein oder anderen Misston und dein Leben fühlt sich gerade schräg und krumm an. Ich möchte dich mit dieser Predigt ermutigen und ich möchte dich einladen, nutze diese Fastenzeit, um dich neu auf Gott einzustellen, beziehungsweise nutze diese Fastenzeit, um dich neu von Gott stimmen zu lassen. Dich tunen zu lassen von Gott, wie die Gitarre eben. Lass dich stimmen von Gott. Ich habe einen Text für euch dabei, den habe ich auch hier mit vorne an der Folie. Steht in Markus 8, die Verse 31 bis 33. Danach begann Jesus den Jüngern zum ersten Mal klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte, also mit ihm Jesus vorhatte. Dass der Menschensohn vieles erleiden und von den Ratsältesten und den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen würde. Okay, das ist das erste Mal, dass Jesus seinen Jüngern davon erzählt. Vers 32, Jesus sagte ihnen das ganz offen. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Aber Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurecht. Geh weg, sagte er, hinter mich an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Unser Predigttext heute, ein cooler Text zum Anfang von der neuen Predigtreihe. Was können wir lernen, was können wir erfahren über Jesus, was können wir erfahren über uns und wie können wir Jesus begegnen in diesem Text? Das ist die große Frage, die uns heute beschäftigt und auch in den nächsten Wochen beschäftigen wird. Wie können wir Jesus begegnen? Wir haben hier die Story von einer Jesus-Begegnung, wo Petrus eine Begegnung mit Jesus hat, die, sagen wir mal, jetzt nicht so in unser Bild passt von diesem Mittelscheitel-Sandalen-Jesus. Und ich möchte 3, 4 Punkte heute Morgen hervorheben. Das Erste, was ich betonen möchte, ist, Jesus hat einen Plan. Wenn wir was aus dieser Stelle herausnehmen, dann, dass Jesus einen Plan hat. Das Erste und vielleicht das Wichtigste überhaupt für unser Leben zu wissen aus diesem Text heute Morgen ist, Jesus hat einen Plan. Er hat einen Plan hier auf Erden für sein Leben, er hat einen Plan für dein Leben. was Jesus hier seinen Freunden sagt. Das war ganz schön schwer und es war schwer zu schlucken, es war schwer zu verdauen. Das erste Mal, dass Jesus hier drüber spricht. Versucht euch mal in die Situation zu versetzen. Ihr seid einer von den 12 Freunden Jesu und ihr seid jetzt in dieser Situation. Ihr seid 2 Jahre lang mit Jesus durch die Gegend gereist. Ihr seid mit ihm unterwegs, ihr seid Teil des am schnellsten wachsenden Movements in Jerusalem. Überall spricht man über euch, überall spricht man über Jesus, euren Lehrer und euren Anführer. Und ihr seid mit Jesus so auf Tour von Stadt zu Stadt. Und in jede Stadt, in die ihr geht, ist das Stadion ausverkauft. Die Leute wollen Tickets für diese Veranstaltung, wo Jesus spricht und Leute heilt. Und alle kommen, um Jesus, euren besten Freunden, zu erleben. Stellt euch das mal vor. Und ihr dürft Teil des Teams sein. Und wo Jesus ist, da geht es immer ab. Die Geschehnisse, die davor berichtet werden im Markus-Evangelium, Wunder geschehen, Jesus geht auf dem Wasser, er vermehrt eine Handvoll Fische und Brot und macht damit mehrere tausend Leute satt. Jesus heilt Menschen am laufenden Band und du bist mittendrin. Und du erlebst, wie die Leute ausrasten vor Begeisterung und wie die Leute dahin strömen und fluten, wo ihr seid. Und kurz davor erkennen seine Freunde auch und bekennt Petrus, wow, krass, du bist nicht einfach nur ein krasser Typ, mit dem wir rumziehen, du bist tatsächlich Gottes Sohn. Du bist der versprochene Retter der Welt. Unvorstellbar für mich irgendwie, sehr krass. Und dann, wie aus dem Nichts, am Höhepunkt seines Dienstes, als alles perfekt läuft, sagt Jesus, und das steht in Vers 31 unseres Textes hier, danach begann Jesus den Jüngern zum ersten Mal klarzumachen, was Gott mit ihm vorhatte. Zum ersten Mal macht Jesus klar, was Gott eigentlich vorhat. Dass der Menschensohn, also Jesus, vieles erleiden und von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern verworfen, also als nutzlos und als nichtsbringend verworfen werden müsse, dass er getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen würde. Müsse, ist das letzte Wort, Entschuldigung, auferstehen müsse. Hier ist ein Plan und an dem Plan muss er sich halten. Ist voll krass. Alles läuft super und auf einmal kommt so ein Brett von Jesus. So nach dem Motto, Leute, ich weiß, ihr würdet am liebsten für immer so weitermachen, aber ich habe andere Pläne. Und die lauten so. Jesus hatte einen Plan. Jesus Christus, Gottes Sohn, wurde Mensch, kam auf diese Welt, um stellvertretend für dich und für mich zu sterben am Kreuz, damit wir freien Zugang zu Gott, dem Vater, haben können, der vorher versperrt war durch unsere Sünden. Es war von Anfang an Gottes Plan, dass Jesus auf die Welt kommen würde, ein perfektes Leben führen würde, 3 Jahre durch die Gegend ziehen würde, Menschen heilen, Menschen berichten würde vom Reich Gottes und dann nach Jerusalem gehen würde, sich ans Kreuz schlagen lassen würde für die Sünden der Welt. War von Anfang an Gottes Plan. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott es geplant hat? Oder glaubst du, naja, Mist, da ist irgendwas schiefgelaufen, aber zum Glück ist er auferstanden. Es ist interessant, Petrus schreibt im ersten Petrusbrief, lange nachdem Jesus seinen Plan umgesetzt hatte, folgendes, 1. Petrus 3, Vers 18. Krass, dafür, dass es sein erster Brief ist, ist er ganz schön gut. Jesus hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Das war der Plan. Dir und mir den Zugang zu Gott zu eröffnen durch seinen stellvertretenden Opfertod am Kreuz. Jesus wurde verspottet, er wurde angespuckt, er wurde gefoltert eine ganze Nacht durch, er wurde geschlagen und verhöhnt und am nächsten Tag wurde er mit langen Nägeln durch die Handgelenke und durch die Füße hindurch ans Kreuz geschlagen. Kannst du dir vorstellen, dass Jesus das freiwillig gemacht hat? Freiwillig. Es war sein Plan. Es war kein Unglück, das geschehen ist. Er hatte einen Plan und er hat ihn am Kreuz und am 3. Tag nach seinem Tod durch die Auferstehung verwirklicht. Glaubst du das? So groß ist Jesu Liebe für dich und für mich, dass er durch all diese Qualen ging, um dir den Weg zu Gott frei zu machen. So sehr liebt Jesus jeden Einzelnen in diesem Raum. Ich lade dich ein, nutze diese Fastenzeit, um dir neu klar zu machen, wie sehr Jesus dich liebt. Du bist Teil seines Heilsplans für die Welt. Er hat vor Anbeginn der Zeit entschieden, dich zu retten durch seinen Tod am Kreuz und dir ewiges Leben zu geben durch die Auferstehung am dritten Tag. Lass dich neu stimmen, in Anführungsstrichen, durch die Erkenntnis, dass Jesus Christus dich über alles liebt und für dich alles schon bezahlt hat. Das ist die gute Botschaft. Das ist die gute Neuigkeit, dass Jesus das vor 2000 Jahren gemacht hat. Es heißt frohe Botschaft und nicht frohe Instruktion. Die Botschaft ist, Jesus hat es schon getan. Das Einzige, was du zu deiner Errettung beitragen kannst, ist die Sünde, die du schon begangen hast. Jesus Christus hat alles ein für alle Mal bezahlt für dich am Kreuz. Okay, das ist der erste Punkt. Jesus hat einen Plan gehabt damals, einen Heilsplan, die Welt zu retten, und er hat einen Plan für dich. Das möchte ich dir zusprechen für diese Fastenzeit. Lass dich stimmen von dieser Wahrheit. Zweiter Punkt, noch nicht, Moment. Interessant ist, was als nächstes passiert in Vers 32. Jesus sagte ihnen das offen. Also hier wird betont, vorher hat Jesus immer in Gleichnissen gesprochen, in Rätseln und hat Geschichten benutzt. Den Punkt hat er ganz klar gesagt: Leute, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Keine Metapher hier. Jesus sagte ihnen das ganz offen. Da nahm Petrus, der gerade eben übrigens gesagt hat: Jesus, ich glaube, dass du der gesandte Retter bist. Und Jesus hat dann zu Petrus gesagt: das hat dir kein Mensch gesagt, das hat dir Gott gesagt. Ich befördere dich, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen werde. Okay, das ist kurz davor passiert. Petrus noch mit stolz geschwellter Brust. Ja, ich habe jetzt eine neue Rolle, ich bin sozusagen der Grundstein der Kirche. Und Jesus, was du jetzt gerade sagst, ist, glaube ich, ein bisschen over the top. Und nimmt ihn zur Seite und da steht, fuhr ihn an und wollte ihm das ausreden. Wow, Petrus verpasst Jesus einen Anschiss, der dann voll in die Hose geht. Wortspiel. Aber mal ganz ehrlich, wenn du dich in die Lage von Petrus versetzt, okay, alles geht gut, alles geht gut, alles ist super, die Sache wächst und wächst und wächst. Stell dir vor, HDH verdoppelt sich, verdreifacht sich, vervierfacht sich, alles wird gut, die Leute bekehren sich am laufenden Band, Kranke werden geheilt. Und auf einmal sagt Jesus, okay, das war cool, aber jetzt gehe ich nach Jerusalem und lass mich ans Kreuz schlagen. Es ist nachvollziehbar, dass Petrus sagt, Moment, lass uns darüber nochmal reden. Wer von euch, wie viele Männer sind heute hier, die verheiratet sind? Bitte mal Hand hoch. Okay. Stell dir das mal vor. Deine Frau hat einen richtigen Run. Deine Frau ist die absolut beste Köchin, die du kennst. Jeden Tag warme Mahlzeiten. Sie ist eine, yeah. Claim it. Deine Frau ist die hervorragendste Mutter, die du kennst. Sie trifft genau diese Mischung aus Gnade und Konsequenz. Und deine Kinder, die wachsen und entwickeln sich prächtig. Okay? Und wenn deine Frau dich kritisiert, dann gehst du jedes Mal mit dem Gefühl aus dem Gespräch, dir wurde geholfen. Deine Frau ist tatsächlich so super, dass mindestens einmal pro Tag ein Fernsehteam anruft, das mit deiner Frau ein Interview machen möchte. In Ratgebersendungen für hervorragende Frauen. Und eines Tages sitzt du gemeinsam mit deiner Familie, deine Kinder, du, deine Frau, ihr sitzt am Essenstisch und es sprudelt so aus dir heraus und du sagst einfach nur, Schatz, du bist einfach die perfekte Frau. Es gibt keine Frau, die ich mir mehr wünschen würde als dich. Du passt perfekt zu mir, ich passe perfekt zu dir. Alles ist gut. Und dann sagt deine Frau zu dir, Schatz, ganz ehrlich, danke für das Kompliment, aber ich muss dir sagen, ich habe einen Plan. Ich möchte nächste Woche nach Ludwigshafen fahren, zum Bürgermeister von Ludwigshafen. Oder ist es eine Bürgermeisterin? Weiß das jemand? Okay. Bürgermeisterin. Und ich werde die so nerven, ab dem Zeitpunkt, bis diese Bürgermeisterin einen Auftragskiller bestellt und mich umbringen lässt. Aber Schatz, kein Problem, keine Sorge, ich habe einen perfekten Plan. Ich werde nämlich am dritten Tag auferstehen. Ich weiß nicht, wie du reagieren würdest, wenn deine Frau so was sagen würde. Du vergisst wahrscheinlich weiterzukauen. Deine Kinder, der Mund geht auf, der Kartoffelbrei fällt raus. Du wärst mit diesem Plan wahrscheinlich nicht einverstanden. Und du würdest wahrscheinlich sowas sagen zu deiner Frau wie, ganz ehrlich Schatz, keine Ahnung, wo jetzt diese Idee herkommt, aber lass uns darüber nochmal reden. Gott behüte, dass so etwas geschehe. Gott behüte, dass irgendetwas in die Richtung passiert. Und bitte vor den Kindern, sag doch solche Sachen nicht. Und ganz sicher würdest du deine Frau nicht nach Ludwigshafen fahren lassen in den nächsten Tagen. Und so ist es auch in unserem Text. Petrus war nicht einverstanden mit dem, was Jesus hier verkündet hat, als seinen Plan, als Gottes Plan. Noch viel mehr Gottes Plan mit ihm. Und denk mal drüber nach. Diese Leute sind 2 Jahre lang mit Jesus durch die Gegend gezogen und haben den ganzen Fame geowned, um das mal anglizistisch auszudrücken. Die haben das genossen, die waren mit dabei, wo der Puls der Zeit geschlagen hat. Jesus Christus, ja, guckt alle auf uns, wir sind die Freunde von Jesus. Ja? Wenn ihr zu Jesus kommen wollt, müsst ihr erstmal zu uns kommen und fragen, ob ihr weiter dürft. Wir sind die mega Gesegneten und was Jesus hier über seinen Tod gesagt hat, das hat er nicht nur über seinen Tod gesagt, das hat er auch über das Leben und den Tod seiner Jünger gesagt. Überlegt mal. Wenn Jesus sagt, ab jetzt gehen wir Richtung Jerusalem und da werde ich hingerichtet werden, folgt mir nach, dann wird es auch für seine engsten Vertrauten und Freunde sehr, sehr dünne Luft. Und wir wissen, im Rückblick wissen wir, was die Freunde Jesu nicht wussten. Nämlich, dass 11 von 12 als Märtyrer sterben würden im Laufe der Zeit nach Jesu Tod, als die Gemeinde gebaut wurde. Nur einer, Johannes, der ist wahrscheinlich ganz, ganz spät und an den natürlichen Tod gestorben. Aber der wurde zwischendurch in Öl gekocht, auf Patmos ausgesetzt. Auch der hat es irgendwie ganz schön abgekriegt. Okay, Jungs, ich hoffe, ihr habt den Erfolg genossen. Ab jetzt, sorry, weht der Wind aus einer anderen Richtung. Das ist, was Jesus sagt. Jesus hat es zu seinen Jüngern damals gesagt und ich glaube, er sagt es zu seinen Jüngern heute. Er sagt es zu dir und zu mir, er sagt es zu uns. Mein Weg ist der Weg der bedingungslosen Hingabe. Mein Weg ist der Weg der Selbstverleugnung, der Weg des Leidens, der Weg des Opfers, der Weg der Liebe bis in den Tod. Und übrigens, mein Weg ist auch dein Weg. Mein Weg ist dein Weg, wenn du mein Freund, mein Jünger bist. Das sagt Jesus zu uns, genauso wie er es zu seinen 12 Freunden damals gesagt hat. Was sagt Jesus heute Morgen in dein Leben rein? Oder was hat er gesprochen vor einer Woche, vor 2 Wochen, vor 3 Wochen? Vielleicht sagt er, ich habe nicht vor, deine Leiden in nächster Zeit oder dein Leben in nächster Zeit zu vereinfachen. Stattdessen habe ich vor, durch diese widrigen Umstände dich zu verändern, dich zu vervollkommnen. Vielleicht sagt es Jesus zu dir in letzter Zeit, vielleicht sagt er das zu dir heute Morgen. So wie er das gesagt hat zu den Leuten, die nach der Vermehrung des Brotes und der Fische, die hatten Hunger. Jesus hat 4000 Leute versorgt mit Essen. Und am nächsten Tag kamen sie wieder und dann hat Jesus gesagt, hey, warum seid ihr wieder da? Und dann haben die gesagt, gib uns was zu essen, zeig uns ein Wunder. Und Jesus hat gesagt, nee, sorry, das war nur eine Veranschaulichung. Ich muss jetzt weiterziehen und predigen. Entgegen mancher Überzeugung ist Gottes Güte nicht darin sichtbar, dass er immer und sofort deine Lebensumstände ändern möchte. Ich gehe auf Internetseiten, christliche Seiten, wo Vision Statements aufgelistet sind. Und das Erste, was da steht, ist, wir glauben, dass Gott gut ist. Das heißt, er möchte dich immer und sofort heilen von Krankheit. Das ist nicht Jesu Botschaft. Jesu Botschaft ist, du willst ein Wunder sehen, komm mit, ich predige. Wenn Wunder passiert, freu dich, aber dafür bin ich nicht letztendlich da. Bist du einverstanden mit dem, was Jesus sagt? Bist du einverstanden? Oder vielleicht sagt er, ich möchte, dass du für deinen Kollegen betest und nicht mehr lästerst. Ich möchte, dass du deinen Chef segnest und nicht mehr lästerst. Bist du einverstanden mit dem, was Jesus dir sagt? Oder sagt er zu dir, gib das her oder lass das sein. Vielleicht sagt Jesus zu dir, mach nicht weiter damit. Vielleicht sagt er zu dir, du brauchst das gar nicht. Bist du einverstanden mit dem, was Jesus sagt? Vielleicht sagt Jesus zu dir, ich habe für dich was anderes geplant, als das, was du geplant hast. Bist du einverstanden mit dem, was Jesus sagt? Ich lade dich ein heute Morgen, stell dir selbst die Frage, gibt es Bereiche, gibt es Einstellungen, Gewohnheiten in deinem Leben, wo du dich gegen Gottes Plan wehrst? Wo du vielleicht sogar sagst, das, was mir hier passiert, das kann nicht Gottes Plan sein. Gott bewahre mich davor. So wie Petrus es gemacht hat. Im Matthäus-Evangelium lesen wir das nach, da hören wir so die Stimme Petrus noch mit dazu. Gott bewahre dich, Herr. Das soll dir gewisslich nicht geschehen. Vielleicht sagst du in deinem Leben, diese Sache, Gott bewahre mich davor. Du betest vielleicht gegen diese Sache, das soll gewisslich nicht so bleiben. Und vielleicht ist es genau Gottes Plan für dein Leben. Und du stellst dich gegen Gottes Plan in deinem Leben. Bist du einverstanden mit Jesu Plan? Bist du einverstanden mit Jesu Worten? Petrus hatte ein entscheidendes Problem. Sein Wille war nicht Gottes Wille. Und deshalb hat er eine ganz schöne Abfuhr bekommen. Im Matthäus-Evangelium sagt das, wie ich es eben schon erwähnt habe, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nicht. Und dann sagt Petrus, er sagt Jesus zu Petrus in Vers 33, deine Gedanken kommen nicht von Gott, du sinnst nicht nach dem, was von Gott ist. Deine Gedanken sind typisch menschlich. Prüf dich selbst. Kommen deine Gedanken von Gott oder denkst du typisch menschlich? Ich möchte dich einladen, nutze diese Fastenzeit, um dich von Gott neu stimmen zu lassen. Lass dich von ihm verändern. Lies die Bibel. Bete dabei. Nimm dir täglich Zeiten der Stille, um mit Gott zu sprechen. Um Gott anzusprechen und mit ihm zu reden. Und stell ihm die Frage, was willst du mir sagen? Dein Wille soll mein Wille sein, Jesus. Dein Wille soll mein Wille sein, Gott. Ich lade dich ein, das zu tun. Spurgeon. Wenn dein Wille Gottes Wille ist, dann bekommst du deinen Willen. Das ist genial. Wenn dein Wille Gottes Wille ist, dann bekommst du deinen Willen. Alles, was ihr in meinem Namen betet, soll euch gegeben werden. Alles, was nach meinem Willen gebetet wird, soll euch widerfahren. Wenn dein Wille Gottes Wille ist, dann bekommst du deinen Willen. Gefällt dir, was Jesus sagt? Bist du einverstanden damit, was Jesus zu dir sagt? Okay, aber jetzt kommen wir zum eigentlichen Schocker, zum eigentlichen Brett unseres Textes, das irgendwie schwer zu verdauen ist. Jesu Reaktion auf Petrus. Okay, wir sind immer schnell dabei, zu sagen, ah, Petrus, Depp. Ja. Wir wären viel größere Deppen gewesen als Petrus in jeder Situation, wo wir Petrus auslachen. Das Krasse ist aber diese Reaktion von Jesus. Wie gehen wir mit Jesus um? Ja? Ich meine, hey, stell dir mal vor, die Person zwei Stühle links von dir oder rechts von dir, je nachdem, die würde so einen Ausraster kriegen. Würdest du sagen, Halleluja, Bruder, mach weiter so. Oder würdest du sagen, oh, der hat ein Sündeproblem. Ja? Hey, wie kann der, das ist doch lieblos, wie kann der seinen Bruder, seine Schwester so zusammenscheißen? Das gibt's doch nicht. Geht doch gar nicht. Hey, den muss mal jemand zurechtweisen. Leiterteam, kann jemand von euch mal da hingehen? So, Jesus wandte sich um, sah die anderen Jünger und wies Petrus scharf zurück oder zurecht. Und er sagt, geh weg. Hinter mich an deinen Platz, du Satan. Boah, alter Schwede. Hinter mich an deinen Platz, du Satan. Deine Gedanken stammen nicht von Gott, sie sind typisch menschlich. Wow, was geht hier ab? Jesus, hast du ein Anger-Management-Problem? Ein ganz schöner Ausraster. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text liest und an diese Stelle kommst. Vielleicht geht es dir auch so, man möchte am liebsten Jesus beiseite nehmen und ihn zurechtweisen. Aber dann vielleicht auch wieder nicht. Hey Jesus, das war aber nicht wirklich fly, wie du mit Petrus umgegangen bist. Ist aber kein gutes Zeugnis. Ich dachte, an unserer Liebe sollen wir uns erkennen. Was machen wir mit dieser Reaktion Jesu? Wie kann diese Reaktion Jesu uns ermutigen? So, ich denke, ihr seid gespannt. Ich glaube, dass wir hier ein ganz interessantes Beispiel dafür haben, wie es aussieht, wenn Jesus jemanden stimmt. Miau, miau, miau. Jesus stimmt hier Petrus. Jesus setzt die Saiten unter Spannung. Petrus wurde gerade eben befördert, vergreift sich im Ton und in seiner Position und stellt sich gegen den Willen Gottes und Jesus macht. Und stellt Petrus neu ein. Er pfeift ihn zurück. Er setzt die Gitarrenseiten unter Spannung. Das griechische Wort opiso, das hier mit hinter mich übersetzt wird. Hinter mich, du Satan, ist dasselbe Wort, das in anderen Stellen, zum Beispiel im nächsten Vers, schon in Vers 34, übersetzt wird mit nachfolgen. Hinter ihm hergehen. In anderen Worten sagt Jesus hier ganz deutlich und sehr, sehr krass, ich glaube, das brauchen wir nicht wegzudiskutieren, ich glaube, wir müssen unser Bild von Jesus an der Bibel anpassen, statt die Bibel an unser Bild von Jesus anzupassen. Er sagt es sehr krass, er sagt, Petrus, halt mal bitte die Luft an. Du hast keine Ahnung, wovon du hier sprichst. Kein Plan. Ich bin hier der Boss und du bist hier der Schüler. Folge du mir nach, um den Rest kümmere ich mich. Ich bin der Lehrer, du bist der Schüler. Folge mir nach, statt mich zu belehren. Ist, was Jesus sehr deutlich sagt. Folge mir nach, opiso, hinter mich, an deinen Platz. Im nächsten Vers sagt Jesus Folgendes. Wer mir folgen will, opiso, hinter mich, wer mir folgen will, muss sich und seine Wünsche aufgeben, sein Kreuz auf sich nehmen und auf meinem Weg hinter mir hergehen. Da war noch nicht klar, dass Jesus gekreuzigt werden würde. Das war den Jüngern noch nicht wirklich klar. In Markus 9 steht, die haben es noch nicht gerafft gehabt. Und die denken sich wahrscheinlich, hey, was für ein krasses Beispiel, was für ein krasses Bild benutzt hier Jesus. Ihm nachzufolgen heißt, einen elektrischen Stuhl auf den Rücken zu schnallen und ihm hinterherzulaufen. Hä? Jesus weist Petrus zurecht, damit dieser seinen Weg, seinen Platz wiederfinden kann. Und das ist extrem cool. Jesus hilft Petrus, wieder auf die Spur zu kommen. Er stimmt ihn. Petrus' Worte an Jesus waren verstimmte Worte. Die Gitarre war out of tune. Und Jesus setzt die Saite unter Druck und packt ihn wieder an die richtige Stelle. Nachfolger Jesu zu sein, statt ihn zu belehren. Und dazu möchte ich dich einladen. Lass dich von Jesus neu stimmen. Du kannst einmal klicken. Lass dich von Jesus neu stimmen. Ich frage dich heute Morgen, bist du bereit, Jesus neu die Kontrolle über dein Leben zu geben? In dieser Fastenzeit. Bist du bereit, deine Wünsche aufzugeben? Bist du bereit, dein Kreuz täglich auf dich zu nehmen und ihm nachzufolgen? Ich möchte euch einladen, dass wir als Gemeinde unseren Glauben so leben, dass andere das wahrnehmen und dass andere feststellen, hey krass, die wandeln in den Fußstapfen Jesu. Lasst uns als Gemeinde diese Fastenzeit nutzen, um uns stimmen zu lassen von Gott, dass unser Leben, das sichtbar ist für alle um uns herum, nicht verstimmt ist und nicht Misstöne erzeugt, sondern unser Leben ein Lied singt von der Größe Jesu, von seiner Liebe, von seiner Hingabe, von seiner Demut, ja, Demut bis ans Kreuz. Ich wünsche mir, dass unser Leben Jesu Weg und Jesus selbst sichtbar macht. Lass uns gestimmte Instrumente in Gottes Hand sein. Instrumente, die ihr Umfeld erreichen mit der Liebe Jesu. Ich möchte mit euch gemeinsam beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns deinen Plan zeigst, dass du uns deine Worte hören lässt. Dass du uns als Einzelpersonen, aber auch als Gemeinde hören lässt, was du zu uns sagen möchtest, Herr. Und bewahre uns davor, dass wir uns gegen deinen Willen stellen. Bewahre uns davor, dass wir uns in die Position hineinbegeben, dass wir dir sagen, was richtig und was falsch ist. Nee, Gott, das kann nicht sein. Du hast uns das und das versprochen und wir fordern das jetzt ein. Hilf uns, dass wir an unsere Position als Nachfolger und Jünger treten und dich, den Chef, im Ring sein lassen. Hilf uns, dass wir dich bestimmen lassen, was richtig und was falsch ist. Dass wir dich bestimmen lassen, was gut und was schlecht ist. Dass wir dich bestimmen lassen, was wir leiden müssen oder wofür wir glauben können, dass es weggehen soll. Ich bitte dich, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir dich an uns ranlassen, an unser Herz ranlassen. Uns neu stimmen lassen. Amen. Ich möchte enden mit einem Zitat von Tim Keller. Der hat gesagt, Gott sieht uns, wie wir sind. Er liebt uns, wie wir sind. Er akzeptiert uns, wie wir sind. Aber dank seiner Gnade lässt er uns nicht, wie wir sind. Darf ich es nochmal vorlesen? Gott sieht uns, wie wir sind. Er liebt uns, wie wir sind. Und er akzeptiert uns, wie wir sind. Lass das reinsacken. Ja? Wenn du denkst, hey, Gott kann mich nicht annehmen, er kann mich nicht lieben, so wie ich bin. Nein. Gott liebt dich. Das siehst du in Jesus Christus am Kreuz und in der Auferstehung. Gott akzeptiert dich, wie du bist. Aber durch seine Gnade lässt er dich nicht so, wie du bist. Ich möchte dir eine Hausaufgabe mitgeben. Ich möchte dich ermutigen, setz dich diese Woche mit einem Freund oder mit deinem Ehepartner oder mit deinem Minigruppenpartner zusammen und stell die Frage, was meinst du? Wo möchte Jesus mich neu stimmen? Was meinst du? Wo möchte Jesus mich neu stimmen? Ich glaube, dass Wunder geschehen. Ich glaube, dass Leben verändert werden, wenn wir solche Dinge tun.